Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.
Ja, das ist die Ausgabe vom 19. März 2023, ein Bern einfach Spezial aus Anlass von der absoluten Super-GAU-Krise von der Credit Suisse. Zurzeit ist alles noch offen, es wird wahnsinnig spekuliert. Wir wissen, dass der Bundesrat in Bern Dauersitzungen macht, Nationalbank sicher auch. Dominik, was sind die neuesten Einzelheiten?
Ja, vor kurzem, wir nehmen das auf, kurz vor der 5, etwa vor 20 Minuten, ist der Thomas Jordan ins Finanzdepartement gegangen, zu Fuss, grosse, schnelle Schritte. Es ist dann relativ hektisch, man sieht Leute innen und rausgehen, aus dem, im Parterre gegen Führer, in den Salons vom ehemaligen Grand Hotel. Rechts und links sind andere grosse Säle, dort sind die Läden drinnen. Ich muss aber zugeben, es könnte auch sein, dass es jedes Wochenende so ist. Es sind Leute gesehen worden von der UBS, der Chefjurist Markus Ronner, der Lukas Gähwiler hat man gesehen, hier in Bern, Kollegin von Tamedia, wo seit morgen schon da ist, Charlotte Walser. Muss sie wirklich loben, ihren Einsatz grossartig, sollte eine Lohnerhöhung bekommen, finde ich. Sie berichtet wirklich direkt vor Ort, ist schon fast am Verkalten, weil das grosse Problem für uns Journalisten, das Kaffee vis-à-vis vom Finanzdepartement hat am Sonntag zu.
Genau, also das Medienzentrum wenigstens wird noch geheizt, aber natürlich noch auf 18 Grad nach der Sommerruhe regeln. Nein, Spass beiseite. Es ist eine ganz ernste Situation. Ja. Man erinnert sich wirklich an die ganze Swissair-Krise. Dort ist es eben auch gleich hektisch gelaufen. Es ist angekündigt worden, dass der Bundesrat und Nationalbank und UBS, nehme ich an, oder CS, je nachdem, heute Abend noch sollen informieren sollen. Der Grund dafür ist ganz einfach. Man muss das jetzt eigentlich vor dem Wochenende durchbringen. Weil man will es durchbringen bis etwa morgen um 1-2, dann öffnet die Börse in Asien, also das ist Tokio, Hongkong, Singapur, Shanghai und so weiter, wo eine Rolle spielt. Das ist der eine Grund, aber der andere Grund, der sehr interessant ist, den ich eigentlich so auch nicht gewusst habe, wo mehr darüber gesagt hat, wo Experten ist auf dem Gebiet. Oder wir haben ja eigentlich gemeint, wir hätten jetzt ein Too-Big-to-Fail-Gesetz, wo das alles regelt, wo eigentlich dann klar wird, wenn so eine Bank in so eine Krise kommt, dass man würde so eine Bank schön säuferlich auseinanderlegen und auseinanderziehen und so zum Beispiel das Schweizgeschäft, das von der Credit Suisse ja offensichtlich profitabel ist, könnte man dann wie so eine neue Bank gründen und die rauslösen aus der Credit Suisse und so weiter. Aber das ist vollkommen unrealistisch, weil die Credit Suisse ist eine international tätige Bank. Die ist grenzüberschreitend und das würde dazu führen, dass eben die Regulatoren zum Beispiel in London oder in New York, die würden das natürlich auch merken und würden sagen, ja, die Schlaumeier in der Schweiz, die tun einfach die sicheren Sachen oder die Sachen, die noch gut sind, tun sie rauslösen aus der Credit Suisse und uns tun sie eigentlich den Güssel überlassen in London oder in New York. Und aus dem Grund würden die Regulatoren, wenn wir heute Abend keine Lösung finden in der Schweiz, dann werden die Regulatoren morgen auffahren vor dem Büro von den Filialen oder von den Banken, die der Credit Suisse gehören in Amerika oder in England und werden die sofort zumachen, werden sofort anfangen, alles Zeug einfrieren, werden sofort so sich verhalten, als wäre es ein Konkursverfahren, weil man im Prinzip einfach alle Assets, die die Banken dann noch haben, sofort sichern und sicher eben nicht zulassen will, dass die Schweizer da einfach Perlen rausnehmen. Das ist mal ein Grund, warum da so ein wahnsinniger Zeitdruck ist. Was ist jetzt, würdest du sagen, das wahrscheinlichste Szenario? Was wird spekuliert?
Ja, es gibt eigentlich zwei Ideen, oder so ein bisschen, die kursieren, aber es sind halt wirklich nur Gerüchte, es gibt keine richtigen Informationen, man liest immer wieder Sachen in der Financial Times, aber vielleicht reden wir über das noch später. Also wird darüber schwer, weiterhin spekuliert, ob auch die UBS die Credit Suisse kauft und wenn ja, zu welchem Preis, mit welchen Sicherheiten, von wem hinten dran. Das ist ein bisschen ein Szenario. Dann redet man plötzlich von einer Verstaatlichung. Dann ist auch ein bisschen die Frage, von was denn? Vom Ganzen, von der ganzen Credit Suisse und was passiert mit den Aktionären? Wie viel geben die? Oder man hat einen ganzen Werkzeugkasten aufgebaut, eigentlich seit der Finanzkrise. schon vorher, aber einfach immer zunehmend, und ich habe das auch immer wieder ein bisschen verfolgt als Journalist. Das ist noch verrückt, oder? Die verschiedenen Sachen, wo eigentlich da vorgesehen wären. Es gibt Kapitalmaßnahmen im Bankengesetz, also ein Sanierungsplan kann die Reduktion vom bisherigen Eigenkapital, die Schaffung von neuem Eigenkapital vorgesehen, die Wandlung von fremdem Eigenkapital, die Reduktion von Forderungen, also das letztlich ist vorgesehen, dass die Eigentümer, die Obligationäre oder auch Darlehensgeber müssen etwas dazu beitragen. Es gibt nur kleine, dann so ein bisschen Ausnahmen. Das ist ja so ein bisschen ein Teil. Oder eben, du hast es erwähnt, die ganzen Aufsplittungssachen, die ganzen Sachen, die man in der sogenannten Too-Big-to-Fail-Regulierung parat gelegt hat, wo eigentlich sollen dazu dienen können, die Bank so eine Krise irgendwie zu überleben. Das ist umfassend. FINMA schreibt auf ihrer Website, wir haben sogenannte Recovery and Resolution Planung, oder? Das gäbe es für jede Bank. Und Zitat, diese Pläne schaffen die Voraussetzungen, damit Finanzinstitute saniert oder abgewickelt werden können, ohne dass systemrelevante Funktionen ausfallen. Und der Urs Birchler, ein Bankenprofessor, schreibt in einem Blogbeitrag von gestern, das ist schon noch verrückt, er hat wahrscheinlich sein ganzes Leben, ich habe einen grossen Teil meines beruflichen Engagements in diese angebliche Illusion, eben, dass man könne so Sachen dann abwickeln, ohne dass man den Staat muss holen, investiert, und ich habe der FINMA und der SNB geglaubt, dass der Werkzeugkasten in einer Krise angewendet und funktionieren würde, und jetzt machen sie ihn nicht mal auf, oder? Wahrscheinlich eben, wie du erzählt hast, weil es in dem Fall eben gar nicht mehr geht.
Genau, weil es einfach realistisch ist und was unrealistisch ist. Und was auch noch vielleicht wichtig ist für alle unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, und ich sage es wirklich nicht so als Schlaumeier, ich habe es nämlich auch nicht gewusst, ich habe das auch jetzt erst so richtig in Gespräche erfahren, die ich auch geführt habe, jetzt heute mit Leuten, die draus kommen, besser draus kommen als ich. Wenn die CS jetzt wirklich richtig zusammenbrechen würde, das hätte enorme Auswirkungen. Das geht dann wirklich nicht nur um die Schweiz, die untergeht. Das ist zu übertrieben, die Schweiz geht nicht unter. Aber es hat enorme Auswirkungen. Es kann wirklich sein, dass das sogar eine internationale Finanzkrise könnte nach sich ziehen. Also das ist nicht einfach irgendwie völlig übertrieben. Das ist jetzt nicht journalistische Übertreibung oder Zuspitzung. Das ist absolut realistisch. Das heisst, die CS, die gehört zu den 30 grössten Finanzinstitutionen, die als too big to fail angeschaut werden, weltweit, das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, und das ist, glaube ich, da, wo uns Schweizer wirklich muss zu denken geben, wie wir es jetzt eigentlich merken, das ist natürlich auch etwas, wo ein Land wie Amerika oder auch England oder Deutschland oder Frankreich eigentlich nicht können akzeptieren, dass so ein kleines Land wie die Schweiz nachher kann so eine Bankenkrise auslösen. Man merkt einfach, die Grossbanken, die wir haben, die sind unglaublich gross geworden. Sie sind eigentlich zu gross geworden für unsere eigene Volkswirtschaft und sind deswegen natürlich auch international so stark gewachsen, aber mit Folgen, wo jetzt die ganze internationale Finanzarchitektur könnte zusammenbrechen. Das ist schon ein unglaublich bedrohliches Szenario, und das zeigt auch, dass da, wo jetzt in Bern abläuft und wo Charlotte Walser so gut jetzt beschreibt, oder auch Dominik Feusi jetzt auch früherend in der Bundesgasse hat müssen beobachten, das ist ganz ein ernstes Kapitel, was da läuft. Es tut uns leid, es ist wirklich Schweizer Geschichte, eine traurige Schweizer Geschichte, weil, ich würde vielleicht auf das mal zu sprechen kommen, Dominik, die Credit Suisse, die Schweizerische Kreditanstalt, was bedeutet das eigentlich für die Schweiz?
Ja, es ist die Schweizerische Bank, kann man eigentlich sagen. Es ist auch die Bank vom Freisinn, es ist die Bank vom Escher, es ist die Bank, wo eigentlich der ganze Finanzplatz wesentlich prägt, aufbaut, gross gemacht hat, stolz gemacht hat auch. Es ist die Bank vom Paradeplatz in Zürich, muss man sagen, von dem fantastischen Gebäude. Es wäre ein Stück Schweizer Geschichte, wo untergeht. Was ist am Schluss eine Bank? Eine Bank ist auch ein Wirtschaftsmotor. Also und Credit Suisse ist für die Schweiz einer von den wesentlichsten, besten und grössten Finanzmotoren, seit sie gibt, also seit 150 Jahren.
167, wenn's ganz genau, wenn man es ganz genau schaut. Und eben ursprünglich gegründet von Alfred Escher, um diese Bahnen zu finanzieren in der Schweiz, weil wir sonst zu wenig Kapital haben. Die Idee, wie man so eine Finanzierung anbringt, kommt eigentlich aus dem Ausland. Der eine war der Crédit Immobilier, das war eine französische Bank, aber richtig klares Vorbild war die Kreditanstalt von Leipzig. die ist eigentlich im Prinzip das Modell gewesen. Und die Geschichte von dieser schweizerischen Kreditanstalt, das ist, wie du richtig sagst, das ist eine Schweizer Geschichte, eine Schweizer Wirtschaftsgeschichte. Und man muss schon sagen, die Leute, die verantwortlich sind für den Niedergang von so einer riesigen Institution, von so einem absolut soliden, grundsoliden Finanzinstitut, die Leute, muss ich schon sagen, die muss man zur Rechenschaft ziehen. Das ist jetzt noch nicht so eine Diskussion, aber Dominik, wie siehst du das? Wird der Bundesrat, wird die Nationalbank da Druck machen, dass man die Leute zur Verantwortung zieht?
Ja, ich gehe davon aus, die Leute haben sich abgesichert, was das angeht. Man kann das selbstverständlich probieren. Tatsache ist, oder das sagen wir mehr aus wirklich sehr guten Quellen, Credit Suisse Schweiz ist eine hochprofitable Bank. Sie ist auch eben wichtig in dem schweizerischen Geschäft. Sie ist natürlich ein Asset und weil sie verbunden ist mit dem Rest von der Credit Suisse, ich tue es jetzt sehr verkürzt darstellen, in den USA und an anderen Orten, wo eben komische Geschäfte gemacht hat. Greensill ist so ein Skandal gewesen vor kurzem. Archegos ist auch so etwas, ein Hedgefonds, wo zu Boden ist. Das sind nur die letzten zwei Sachen, die bei der Credit Suisse im internationalen Geschäft schiefgelaufen sind. Darum ist man sozusagen ein bisschen verbandelt und darum ist es, glaube ich, eben mit dem Trennen geht es einfach nicht, wie du richtig geschildert hast. Aber es ist natürlich so, da sind Leute, haben eigentlich auch die, wie soll ich sagen, die biedere schweizerische Bank und Bankwert und Bankgeschäfterei haben sie verloren, haben wollen grosse Hedgefonds spielen, haben wollen auch den Wall Street Journal Glöckli läuten und so weiter. Und ich kann mir sagen, dass das schon lange kein Geschäft mehr sei bei der Credit Suisse. Und dass die Geschäfte in den USA schon lange nicht mehr so gut laufen. Und dass man schon, ja, man hat immer wieder ja gehört, man müsse Rückstellungen machen. Man ist in Prozess verwickelt worden und hat sehr viel müssen zahlen und so weiter. Das ist immer schon sehr schwierig gewesen. Und ich glaube einfach, das ist ein bisschen das grosse Problem gewesen. Eigentlich in den letzten 20 Jahren. Schuster bleibt bei deinen Leisten, hat man halt ein bisschen vergessen. Das führt jetzt zu dieser Krise. Es gibt auch heute einen sehr guten Kommentar von Arthur Rutischhauser, Chefredakteur Sonntagszeitung, wo ein bisschen aufzeigt, oder, wie man hat das auch ein bisschen gesehen können, wie das ein Problem war, wo schon viel grösser ist. Und dann gibt's noch einen zweiten Kommentar, den ich darauf hinweisen will, ist von der Alexandra Jansen. Ich finde es eine der besten Ökonominnen von dem Land, oder sie hat auch schon länger in einem Artikel hingewiesen, dass natürlich der tiefere Grund ist natürlich, das Aufgeben vom Goldstandard, die Inflation mit dem Papiergeld, das wir haben, mit den staatlichen Banken, die dazu geführt haben, dass man so unglaublich viel Geld reingepumpt hat seit der Finanzkrise in den Finanzmärkten. Und jetzt ist wirklich das Problem, Geschäftsbanken müssen jetzt haben langfristiges Geld draussen zu tiefen Zinsen und sie müssen das finanzieren mit kurzfristigem und plötzlich höher verzinslichem Geld. Und dann musst du irgendwo drauf zahlen. Und man hat können lesen, dass Credit Suisse schon seit längerem immer mehr hat müssen zahlen für das kurzfristige Geld. Und dann hast du einfach früher oder später ein Problem. Der Arthur Rutischhauser sagt, der Thomas Jordan, Finma und auch Karin Keller-Sutter haben zu spät reagiert.
Gut, das mir jetzt, da muss ich sagen, da bin ich jetzt nicht so begeistert von dem Kommentar. Da finde ich jetzt wirklich, I told you so. Insofern, dass meiner Meinung nach, ja, Karin Keller-Sutter und Thomas Jordan kann man jetzt schon kritisieren, aber Entschuldigung, das ist jetzt wirklich, das sind Müsse in dem ganzen Umzug und die Elefanten im Raum, die muss man benennen. Und die Elefanten im Raum, das sind wirklich alles glänzende, klingende Namen gewesen vom schweizerischen Finanzplatz, auch vom Zürcher Freisinn. Alle voran, da sind wir uns sicher einig. Und da muss man einfach sagen, das war der Totengräber von dieser Credit Suisse. Das ist ein reiner Gut. Es ist aber auch der Walter Kielholz, es ist der Urs Rohner, es ist der Brady Dugan, wo einfach, also man muss es jetzt einfach mal so klar sagen, sie haben 10 Jahre lang, haben wir jetzt, vor allem die letzten 10 Jahre, aber schon länger eben, reiner Gut ist ja schon fast 30 Jahre her, hat man die Bank auf einen Weg gebracht, wo glaube ich, wirklich in den Abgrund hätte müssen führen. Und wir haben es schon ein paar Mal besprochen, du hast es auch schon angetönt, das ist wirklich die Amerikanisierung, wo man angestrebt hat. Ende 80er Jahre hat das angefangen, dass sowohl die Kreditanstalt wie der Bankverein, wie auch die Schweizerische Bankgesellschaft, so haben die drei Grossbanken damals geheissen, haben gemeint, ja, wir sind so wahnsinnige Siebensiechen, was man gewesen ist, weil man einfach ein Bankgeheimnis gehabt hat. Und aus dem Grund hat man unglaublich viel Geld gehabt. Und natürlich auch auf eine Art sicheres Geld. Geld, weil die Kunden sind ja immer wieder gekommen, weil die haben gar nicht anders können. Und mit dem Geld hat man angefangen, Pfunde in New York vor allem, aber auch in London. Und ich glaube, die ganze Amerika-Strategie, und die passt ja ein bisschen in die 90er Jahre in der Grössenwahn rein, zum Beispiel bei der Swiss Air ist ja genau das Gleiche gewesen, die Hunter-Strategie ist eigentlich fast identisch. Die ist gescheitert. In den letzten 30 Jahren hat man gemeint, eben, wir werden Nummer 1 in Wall Street, in der Wall Street und so weiter. Und es tut mir leid, das hat mit dem Rainer gut angefangen. Und ich habe Swissair erwähnt. Das ist eigentlich jetzt genau das gleiche Beziehungsnetz. Das ist das CS-Beziehungsnetz, wo Swissair schon zu Boden gebracht hat. Und eigentlich jetzt auch die Credit Suisse am Schluss versenkt. Und ich muss jetzt etwas ganz gefährlich sagen. Ich habe in den letzten paar Tagen ja immer gesagt, die Credit Suisse, erstens glaube ich da, dass sie überlebt. Habe mich sehr getoschen. Offensichtlich. Falsch. Und zweitens sind wir ja beide, und das ist immer so, wir haben das bedauert, also das muss man bedauern, das ist eben, du hast es erwähnt, das ist eine Perle gewesen von unserer Wirtschaftsgeschichte. Aber ich muss irgendwo sagen, wenn man die letzten 30 Jahre anschaut, irgendwo hat es jetzt die Credit Suisse auch mal verdient, dass sie untergeht. Weil so viel Missmanagement muss irgendeinmal zu einer Strafe führen und der Markt ist da halt unerbittlich und irgendeinmal heisst Credit Suisse ist fertig. Man hat die Bank ruiniert und von dem her muss man sich schon überlegen, kann man da Leute noch zur Rechenschaft ziehen?
Ja, man könnte natürlich das machen und man muss es sicher probieren, das finde ich schon. Jetzt müssen wir noch ein bisschen reden über die Gerüchte, die insbesondere von der Financial Times immer verbreitet werden. Man liest auch schon überall, weil die Leute, die ein Abo haben bei der Financial Times, sind wahnsinnig stolz. Aber es ist auch ein bisschen komisch. Also zuerst hat man eben gehört, dass Financial Times hat eben berichtet, dass die UBS bereit sei, 1 Milliarde Dollar zu zahlen für Credit Suisse. Das wäre noch 25 Rappen pro Aktie. Das wäre deutlich weniger als der letzte Kurs am Freitagabend, 1,86 Franken. Das wäre also auch ein peinliches Angebot ist irgendwo durch. Indem es natürlich dann öffentlich geworden ist, hat Financial Times die UBS unter Druck gesetzt, dass dann auch wirklich über die Bühne zu bringen. Und jetzt um 2 meldet Bloomberg meldet, dass Credit Suisse die Offerte abgelehnt hat von dieser 1 Milliarde Dollar. Das ist der Hintergrund, es ist noch ganz schwierig zu beurteilen, die Hintergründe sind schwierig, auch ob es wirklich so war. Sowohl Bloomberg wie Financial Times berichten darüber, sie hätten Zugang zu Regulatoren, von welcher Seite auch immer. Das kann man nicht beurteilen. Ich muss einfach sagen, also mindestens hier in Bern ist man sehr, sehr, und zwar zu Recht natürlich, ich habe volles Verständnis, man ist sehr diskret, weil alles, was jetzt rausgeht und falsch oder irgendwie auch in eine komische Interpretation führen, kann Katastrophen auslösen.
Genau, und mit dem wollen wir ein bisschen antönen, oder? Die Agenda von der Financial Times ist nicht so ganz klar. Sie gehört ja einer japanischen Firma. Die ist auch nicht, also, weiss auch nicht, ganz neutral wird die nicht sein, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sie viele Quellen haben in Bern. Sondern wenn schon, kommen die Sachen, solche Informationen aus der Bank selber. Aber sie sagen ja, sie sagen im Kontakt mit Regulatoren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass London oder New York jetzt mehr wissen als die Nationalbank in Bern. Also, ich glaube, das ist alles mit Vorsicht zu genießen. Und teilweise sind die Zeitungen, auch Bloomberg natürlich, wo eine Agentur ist, die sind selber teilweise ein bisschen Akteur. Was da genau dahinter steckt, wissen wir nicht. Jetzt ist es so, wir warten immer noch auf irgendeinen Entscheid. Der Bundesrat hat angekündigt, dass heute Abend irgendeine Medienkonferenz wird geben, wo man den Entscheid soll kommunizieren. Wie gesagt, muss der Entscheid eigentlich heute fallen. Der muss bis heute Nacht um 2 spätestens muss der über Bücher oder also das heisst immer auch, man muss sich mal vorstellen, das muss unterschrieben werden. Das ist also ein unglaublicher Deal, wenn es jetzt zu dieser Fusion käme oder zu einer Verstaatlichung. Das sind unglaubliche Vorgänge. Aber sie müssen jetzt extrem schnell gehen. Jetzt machen wir es so beim Bern einfach, weil wir jetzt zur Zeit auch nicht mehr wissen und einfach noch, nur noch weiter könnten spekulieren, was ja auch nicht viel bringt. Wir warten jetzt ab. Und je nachdem, wenn wir zu einer normalen Zeit das noch erfahren, also um die Nacht um 1 ist für uns auch noch normal, aber sonst stehen wir dann langsam auch ins Bett gehen. Nein, wir sind noch da. Und wir werden ein neues Bern einfach spezial machen, sobald wir mehr wissen, sobald etwas Konkretes auf dem Tisch liegt. In dem Sinne, bis dann, bleibt uns gewogen. Ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch selbstverständlich oder auf allen anderen Podcasts, die Quellen, die ihr jetzt selber uns gefunden habt. Würde uns freuen. Und wie gesagt, wir hören uns vielleicht in einer Stunde wieder, vielleicht in zwei Stunden, vielleicht in drei, vier, fünf Stunden. Kann alles möglich sein. Wir halten euch auf dem Laufenden, auf der Homepage. Wir müssen halt ab und zu checken, ist wieder etwas Neues passiert. In dem Sinn, bis bald und hoffen wir, dass das zu einem guten Ende führt, weil, ja, also man muss schon sagen, man muss da pathetisch werden. Was da jetzt heute kaputt geht, ist die Geschichte von 167 Jahren meistens eigentlich erfolgreicher wirtschaftlicher Tätigkeit. Und ich sage es noch einmal, die letzten 30 Jahre hat man eine unglaubliche Bank, einen unglaublichen Stolz von dem Land, wo ganz viele Leute in dem Land mitgeschafft haben, dass das so eine gute Bank geworden ist, hat man ruiniert. Und die Leute sollten sich ein bisschen nachdenken, ob sie vielleicht die eine oder die andere Million könnten noch zurückzahlen. In dem Sinn, bis bald und wir sind wieder für euch da.
Das war Bern einfach, immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.